Arena Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24TV.
Hallo und herzlich willkommen zu Fellner Live. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wir besprechen wie immer aktuelle Themen. Und diesmal beschäftigt uns die Budgetrede von Finanzminister Markus Matterbauer. Und dazu begrüße ich im Studio ganz herzlich Ursula Stenzel und Robert Miesig. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag.
Ja, sie war von vielen erwartet, die Rede. Es gibt viel Kritik. Die Regierung bezeichnet die Budgetpläne als großen Wurf. Wie sehen Sie das?
Also großer Wurf ist es insofern nicht, als natürlich wesentliche Reformen, um das Budget zu sanieren, gar nicht angegangen wurden. Ich rede einmal über Gesundheitsreform, auch Beamtenreform, Länderreform, Sinne der Einsparungen bei der Bundesverwaltung und Gemeindeverwaltung. Das sind alles große Brocken, die nicht anzugehen gewagt werden von dieser Regierung, weil man sich ja doch irgendwie auf einen Konsens einigen will. Das Hauptproblem ist, dass das Sparvolumen faktisch von der EU vorgegeben wird mit der 3% Klausel Limit an Neuverschuldung, mehr darf es nicht sein. Und ich glaube, 60% der Gesamtverschuldung, das ist klar. Danach will man sich richten, um auch diesem Budgetverfahren, unter das man gestellt wird von Seiten der EU, auch zu entgehen in 2 Jahren oder so. So, jetzt macht man ein Sparvolumen, ich habe mich auch mit den Zahlen einmal befasst, von 5 Milliarden Euro insgesamt, das auf 2 Jahre verteilt wird, 2027, 2028, kann man natürlich auch schon in Frage stellen, weil wer weiß, ob das da diese Regierung überhaupt noch geben wird. Aber okay, man macht das. Und die Nettokonsolidierung beträgt laut Matterbauer 2,5 Milliarden Euro. Damit sind diese 3%, die vorgegeben werden, an neue Verschuldung zumindest der Form nach erfüllt. Um 2028 noch einmal 1 Milliarde dazu. Die große Frage ist natürlich für die Regierung, ja, die eigentlich keine Mehrheit mehr hinter sich hat, wenn man den Umfragen also Glauben schenken will, dass diese Regierung die Gegenfinanzierung ja irgendwo hernehmen will, muss. Und da kommen die berühmten Unternehmen dran. Sie bekommen quasi eine Senkung der Lohnnebenkosten. Ist die ausreichend? Das ist in Frage zu stellen bei der hiesigen Inflationsrate und bei den ungünstigen Gegebenheiten, die wir haben. Dafür wird die Köst erhöht. Die Köst erhöht, die soll 200 Millionen Euro bringen bei Unternehmen mit über 1 Million Gewinn. Da kann man sich auch fragen, ist das noch fair, ist das machbar, ist das gerecht? Weil bei 1 Million Gesamtvermögen sind sehr viele bald, ja, auch solche, die sich nicht zu den reichen Grundbesitzern zählen und so weiter. Also was soll das bringen mit über 1 Million Gewinn? Dann die Bankenabgabe wird natürlich verlängert von 2027 auf 300 Millionen Euro und soll 300 Millionen Euro ins Budget spülen. Auch gut soweit. Ja. Auch die staatsnahen Betriebe, die ÖBAG, der Verbund, sollen mit 143 und 160 Millionen Euro ins Budget spülen. Dann wo will man es noch hernehmen? Man eröffnet und liberalisiert, schau an, das Glücksspielmonopol von 166 Millionen erwartet man sich, die sollen da ins Budget gespielt werden. Dann wird natürlich die teilverstaatlichte Industrie zur Kasse gebeten und der Verbund mit 300 Millionen Euro, Bundesforst mit 40 Millionen Euro und so weiter. Das ist alles, wenn man so will, gut und schön, aber die Grundsatzfrage bleibt, aufgrund von welchen Zahlen und welchen Grundlagen werden diese Budget Kosten und Gewinne und Einsparungen berechnet. Und diese Berechnung kann wirklich legitimerweise in Frage gestellt werden, weil natürlich die Wirtschaftsforschungsinstitute, beide IHS und das Wirtschaftsforschungsinstitut, sehr wohl in Frage stellen, dass man von diesen Annahmen der Konjunktur quasi Erholung oder so weiter noch ausgegangen ist oder zumindest der Stagnation. In Wirklichkeit wird es aber schlechter. Es wird also keinen Aufschwung geben. Man muss die Zahlen reduzieren. Aber die Regierung, der Herr Matterbauer, ist also davon ausgegangen, noch von besseren Zahlen. Das heißt, irgendwie wird ihm der Boden unter den Füßen weggezogen. Ja? Und daher muss man das Gesamte natürlich einmal kritisch sehen. Und daher gibt es auch Kritik von den Wirtschaftsforschungsinstituten und von der und so weiter. Also, und natürlich von der Oppositionspartei, der Freiheitlichen Partei, die eben genau das kritisiert. Man ist ausgegangen von den falschen Zahlen und daher das Budget ablehnt insgesamt.
Ich habe einen Journalisten sagen gehört, dass die Regierung diese Budgetpläne oder diese Budgetvorlage auch als großen Wurf empfindet, weil es intern so ein zähes Ringen war. Stimmt da vielleicht mit dem, was intern passiert ist, mit dem, was nach außen transportiert wurde, deswegen nicht so ganz überein? Wie sehen Sie das?
Ich sehe da gar keinen so großen Widerspruch zwischen innerer und äußerer Sicht. Ich meine, ob was ein großer Wurf ist, was ist ein großer Wurf? Ich meine, die Frage ist auch, wie man einen großen Wurf, ich meine, man redet immer vom großen Wurf, ein großer Wurf wäre eine Pensionskürzung um 10%. Ich meine, will man es oder will man es nicht? Ja? Also ich meine, so einen großen Wurf braucht man natürlich nicht. Und ich glaube, ein großer Teil der Österreicherinnen und Österreicher und vor allem der Pensionisten wird sich es auch nicht unbedingt wünschen. Also die Frage ist ja, sozusagen der Begriff des großen Wurfes sagt jetzt mal noch gar nichts aus. Die Regierung ist eine Koalition, natürlich muss man sich in der Koalition, aber auch ohne Koalition, wir wissen das ja, du hast verschiedene Ressortchefs, Sozialministerin, einen Kunstminister und was auch immer, dass die alle an unterschiedliche Interessen haben, ist ja sowieso klar, jetzt unabhängig sogar von der Frage, ob sie jetzt Koalitionspartner sind oder von einer Partei, das hat es immer schon gegeben, das ist trivial, ja? Also dass man da verhandeln und ein bisschen ringen muss und dass es nicht einfach wird und der Finanzminister dann ein bisschen mit dem Rohrstock. Das hat es auch in Alleinregierungen gegeben. Das ist, glaube ich, nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, dass wir eine Regierung haben und das ist dieses Budget und auch die Budgetrede von Markus Matterbauer gestern, die seriös und auf Basis von realen Problemen Probleme löst, die sie zum Teil von anderen Regierungen geerbt hat, nämlich sozusagen die Regierungen, die in guten Zeiten das Geld ausgegeben haben und ungedeckte Schecks ausgestellt haben, das eine, und damit quasi ein Budgetdefizit übergeben haben, das in ganz anderen Dimensionen gewesen wäre, das ist das eine, und natürlich die internationale Situation. Ja, wir sind im Jänner anders dagestanden, bevor der Herr Trump und der Herr Netanyahu ihren verantwortungslosen Feldzug bekommen haben, als wir 3 Monate später dastehen. Da kann die österreichische Regierung nichts tun, da kann sie nur darauf reagieren, auf möglichst seriöse Art und Weise. Und die möglichst seriöse Art und Weise ist meiner Meinung nach dieses Budget, das sicherlich auch Härten hat an manchen Stellen, wo immer denken, na, muss das sein? Ja, also dass Kleinbitverdiener oder Teilzeitarbeitende, die bis, sagen wir mal, 1500 Euro Bruttoverdienst haben, jetzt nicht mehr ausgenommen sind von der Beitrag in die Arbeitslosenversicherung. Das sind keine großen Zahlen. Also in dem nächsten Jahr kostet das jemand, der so niedrig verdient, 15 Euro im Monat. Aber immerhin, gerade für einen Kleinverdiener sind 15 Euro vielleicht auch ein halber der Einkauf. Ja? Also natürlich ist das, natürlich sind das schwierige Fragen, aber in der Gesamtbalance. Ja, in der Gesamtbalance ist das ein richtiges Budget. Ja, natürlich würde ich mir auch manche Strukturreformen wünschen, die zum Beispiel über das hinausgehen, was wir jetzt haben. Ich meine, Sie haben es ja genannt, die Bankenabgabe ist verlängert. Ja, ich glaube, große Sorgen um die österreichischen Banken und deren Extragewinne in den letzten Jahren müssen wir uns nicht machen. Auch der Beitrag von bestimmten Teilen der staatsnahen Industrie ist nicht wirklich das Problem. Wir wissen die Extragewinne, die der Verbund gemacht hat. Also, dass man hier auch etwas ins Budget holt, damit nicht nur die kleinen Leute zur Konsolidierung beitragen, ist nicht nur richtig, sondern es ist absolut von Gerechtigkeitsmaßstäben getragen. Ja, also, wenn Sie da dagegen sind, dann sage ich, da bin ich...
Ich bin sehr wohl dafür.
Ja. Ich bin sehr wohl dafür und halte das unter Gerechtigkeitsmaßnahmen für richtig. Das Zweite ist natürlich, dass man sich die Frage stellen kann, bräuchte es nicht Strukturreformen, größere Strukturreformen, zum Beispiel eine Strukturreform im österreichischen Abgabenrecht, ja? Dass man das große Erbschaften, wir wissen das ja aus den letzten Jahren, jemand kann 76 Milliarden Euro in Österreich erben und zahlt keinen Cent Erbschaftssteuer. Das ist ja verrückt, verglichen damit, dass ein Beschäftigter, der Durchschnitt verdient oder besser verdient, irgendwann mal relativ schnell bei einer Abgabenquote, wenn es Steuern und Sozialabgaben zusammenrechnest, von nahe 50% bist. Das könnte man ja auch ein bisschen, muss man jetzt nicht mit Klassenkampfrhetorik daherkommen, dass man die Reichen gleich vollkommen enteignen muss, aber einen kleinen Beitrag, ja, sei es eine Erbschaftssteuer von 1% oder von 0,5% oder von 2%, also zum Beispiel die Erbschaftssteuer, wie sie in Deutschland Wolfgang Schäuble eingeführt hat, ja, der nun mal wirklich kein Bolschewik war, sondern eher ein konservativer Christdemokrat, das würde auch schon 1 bis 2 Milliarden Euro jährlich ins Budget spülen. Das würde nicht alle Kürzungen, wir sehen ja, Sie haben sie ja genannt, wie hoch die Kürzungen sind, nicht alle gegenfinanzieren, aber manches wäre entspannter. Ja? Dann könnte man auch Steuern auf Arbeit reduzieren. Das würde vielleicht auch dazu führen, ist auch Frage der Konjunktur, dass neue Arbeitsplätze entstehen und investiert wird, dass die Nachfrage im Konsum steigt. Das hätte alles positive Auswirkungen. Aber das, wissen wir, ist angesichts der Mehrheitsverhältnisse im österreichischen Nationalrat nicht durchsetzbar. Trotzdem wäre es richtig.
Also ich möchte nur etwas dazu sagen. Mit Zahlen lässt sich kräftig streiten, mit Zahlen ein System bereiten. Nicht, nicht nur mit Worten. Ja. Aber eines muss man sagen. Natürlich ist dieses Budget einer Regierung, die nicht gewählt wurde bis jetzt, ja, muss man ja auch
wurde
sagen.
Wurde sie nicht gewählt?
Der Stocker ist bis jetzt nicht gewählt worden, nicht?
Ja, aber die Regierung, die ÖVP, die wir haben eine Nationalratswahl gehabt. Ja, entschuldigen Sie, die Regierung ist gewählt. Erzählen Sie kein Povidl.
Ich erzähle keinen Povidl, ich versuche sachlich zu bleiben und unterstellen Sie mir das nicht und versuchen Sie mich nicht zu diskreditieren.
Das tue ich überhaupt. Das
würde ich auch nicht empfehlen. Nein, ich würde nur sagen, erstens einmal ist diese Ampelregierung, wenn man allen Umfragen glaubt, nicht mehr repräsentativ. Zweitens ist das Budget, und das kann man nicht bestreiten, eine große Belastungswelle, trotz allem. Ja. Und es gilt wirklich nicht die Ausrede, dass nur die vorhergehende Regierung, wo ja die ÖVP dabei war und auch die SPÖ dabei war, nicht
die Regierung davor auch,
dass die ganz so unschuldig sind. Man darf sich auf die nicht ausreden, meine ich. Weil natürlich hat man nicht aus den Fehlern gelernt, weil auch die, wie die Katze um den heißen Brei schleicht, sind die um die wirklichen Reformen geschlichen. Das ist überhaupt keine Frage, aber sie sind keine Ausrede für die selbstgemachten Fehler, die jetzt passiert sind. Und der größte Fehler ist natürlich auch nicht nur im Ausland zu suchen und im Krieg im Nahen Osten und im Krieg in der Ukraine, sondern vieles wissen wir, und das wissen Sie auch, sind einfach selbstgemachte Faktoren. Und wir sind in der Inflation deshalb so hoch und bilden ein Schlusslicht oder Anfangslicht, wenn Sie so wollen, bei der Inflation, die wir haben. Da hat sich Deutschland schon besser gehalten, auch andere Länder, und wir sind das Schlusslicht. Und man darf nicht vergessen, dass ausgerechnet, nachdem Martha Bauer sein Budget vorgestellt hat, dass ausgerechnet danach die sogenannte AAA-Bewertung gefallen ist, die nichts anderes besagt als, wie gut wird Österreich auf den internationalen Finanzmärkten als Schuldenzahler bewertet. Und da werden wir bereits schlecht bewertet, weil niemand auf den internationalen Finanzmärkten, man kann sagen, das sind böse Kapitalisten und die wollen nur Profitmaximierung und die wollen uns alle beherrschen und so weiter. Nein, die sind oft viel objektiver als Sie und als ich, und die haben uns das AAA gesprochen, abgestritten, und zwar, weil wir eben als sehr schlechte Schuldner gewertet werden. Weil wir als schlechte Schuldner gewertet werden, fällt das AAA. Das heißt, unsere Zinsbelastung wird noch ärger. Das heißt, wir müssen mehr Schulden zurückzahlen, als wir zurückzahlen können, um es einmal für den Normalverbraucher zu formulieren. Ja? Und das, finde ich, ist doch ein deutlicher Kritikpunkt. Ja? Und das kann man nicht so einfach wegwischen.
Wenn es war, wäre es ein Kritikpunkt, aber abgesehen davon wäre es nicht unbedingt ein Kritikpunkt, weil Sie wissen, wie Triple S zustande kommen. Die kommen zustande nicht durch die Finanzmärkte, sondern durch Ratingagenturen. Ja. Und die Geschichte der Ratingagenturen können wir hier gern diskutieren. Ja. Also so gut gewettet haben die nicht. Die haben uns die Finanzkrise in den USA vor 15 Jahren eingebrockt. Also lassen wir das beiseite. Eine andere Frage, und die ist ja viel entscheidender, ist, was sind die, wie die Finanzexperten sagen, die Spreads für österreichische Staatsanleihen? Also das, was man in Österreich mehr, also was Österreicher für Staatsanleihen mehr zahlen muss als vergleichbare Länder. Und da sind die Spreads, also dieser Unterschied zwischen Österreich und Deutschland. Ja. Deutschland ist sozusagen immer der Beste in Europa, auch weil die Finanzmärkte wetten, wann Deutschland zusammenbricht, dann bricht eh die ganze Europa zusammen. Also deswegen ist Deutschland so eine Referenz. Da steht Österreich gegenüber Deutschland überhaupt nicht schlecht da heutzutage. Österreich hat ziemlich das gleiche Vertrauen auf den Finanzmärkten. Nur, in einem haben Sie natürlich recht, aber das ist ja sozusagen der Krux des Problems. Ja? Die Zinsen generell auf Staatsanleihen haben angezogen in den letzten Jahren verglichen mit der Niedrigzinssituation von 2016, 17, 18. Ja? Und das ist für alle Staaten, die sich verschulden oder auch neu verschulden müssen, ein Problem. Und deswegen ist ja auch so wichtig und so richtig, und das unterstreicht ja auch der Finanzminister immer, dass man das Budget konsolidieren muss, weil sonst zahlt man nicht 4 oder 5 oder 6 Milliarden Euro an Zinsen, sondern 12 Milliarden in 10 Jahren. Und das ist ja das Entscheidende. Natürlich haben Sie völlig recht, und da gibt es ja Einigkeit mit dem Finanzminister, dass man das Geld lieber für Kindergärten und für Pensionen und für Investitionen und für die Bildung und für die Universitäten und für die Bildung unserer nächsten Generation einsetzen soll, als an Zinsen an Finanzmärkten zu zahlen. Deswegen muss man so ein seriöses Budget machen. Und das eine, was Sie richtig gesagt haben, ist, die Seriosität hat natürlich ihre Grenzen. Und die Grenzen bestehen darin, dass wir nicht wissen, was in 8 Monaten oder in 12 Monaten passiert. Wir haben im Januar nicht gewusst, dass ein Monat später oder 2 Monate später, ich habe es vergessen, Herr Trump den Iran bombardieren wird, dass die Straße von Hormuz geschlossen sein wird, dass unsere Energiepreise wieder durch die Decke gehen, damit die Kosten für die Unternehmen und dass damit das zarte Pflänzchen der Konjunktur
abgewürgt wird.
Sagen wir so, Sie haben das... Wir sind in einer Situation, wo wir jetzt ohne den Krieg wahrscheinlich bei einer Wachstumsrate von 1% wären. Und mit dem Krieg sind wir jetzt in einer Wachstumsrate von 0,3. Das ist mir nicht genug, völlig klar. Aber eine Rezession, verstehen Sie, das wissen Sie, hat ein Minus davor, nicht plus 0,3.
Ja, ja. Also auf jeden Fall sind die Zahlen, die hier geliefert wurden, natürlich schon korrigiert worden, und zwar nach unten und nicht nach oben. Das muss man wissen. Ja. Und es ist daher die Grundlage der Berechnung dieses Budgets, das natürlich versucht wurde, gegenzufinanzieren, weil wenn man es wem wegnimmt, muss man es von dem anderen kriegen, nicht wahr? Und das ist grundsätzlich einmal in Frage zu stellen.
Warum?
Natürlich.
Würden Sie
Ich weiß nicht, ob Sie Kinder haben.
Ja
ich würde Prognosen hinterfragen. Ja, gut, haben wir Glück. Die jünger sind, werden an diesem Schuldenberg kiefeln müssen. Wir vererben die Schulden. Sie wollen die Erbschaftssteuer. Lassen Sie mich bitte ausreden. Ja, ich habe Sie jetzt genug angehört. Sie wollen neue Steuern. In einem Land, wo wir die Höchststeuerbesteuerung ohne dies schon haben. Die Höchstbesteuerung plus der Inflation, plus dem Dahinschmelzen von Sparguthaben, bringt einen Stand, der Österreich erhält und leistungsbewusst ist und leistungswillig ist, den Mittelstand, in eine fürchterliche Bedrängnis und Situation, weil für die wirklich Armen, die also sozial unterstützt werden müssen, bin ich vollkommen dafür, erlässt man viele Dinge. Aber für Pensionisten, die Durchschnittspensionen haben, die nicht mehr wissen, wo sie das Geld hernehmen sollen, für die teuren Lebensmittel, für die teure Gastro, für die teure Energie und so weiter, die diese Bürger, die immer noch Österreich am Laufen halten, wenn man denen droht, weil sie irgendwo nur ein Häusel haben, vielleicht die Bauern oder mit einer Erbschaftssteuer und einer Vermögenssteuer, da schlägt natürlich der linke Marxist durch, auch bei ihnen, macht ja nichts, kann man ja so sehen, ja, auch bei Matterbauer sicherlich, die kommen, die werden zur Kasse gebeten, die werden in eine neue Armut gedrängt, das muss man doch sehen, egal wie seriös oder unseriös, das will ich jetzt gar nicht beurteilen endgültig, dieses Budget entworfen und vorgestellt wurde, nicht? Sie nehmen da eine Tatsache nicht zur Kenntnis, nämlich die Situation, in der wir sind, und wir sind in dieser Situation, weil auch Finanzminister davor und auch rote Finanzminister, nicht nur schwarze Finanzminister, der eine wurde ja jetzt belohnt in Brüssel, der darf sich mit der Migration, mit dem Pakt da abfinden, ja, die haben natürlich eine Mitschuld, aber es ist zu einfach zu sagen, die haben eine Mitschuld, nein, diese Regierung ist natürlich nicht schuld, die hat ja nur das Beste gemacht und so weiter. Stimmt einfach nicht. Sie haben nicht die Kraft zu wirklichen Reformen. Sie haben nicht die wirkliche Kraft zu einer Entlastung auch der Unternehmen, bitte, der mittelständischen Unternehmen. Und wir schauen Sie doch in die Bundesrepublik Deutschland durch die Außen- und Sicherheits- und wirtschaftspolitische globale Lage. Wer wandert ab? Chemieindustrien wandern ab, Schlüsselindustrien wandern ab, die Autoindustrie, eine der Hauptsäulen der bundesdeutschen Wirtschaft, ist in der Bredouille. Bei den Elektroautos und bei den Batterien hat uns China längst überholt und so weiter. Ja. Also das ist die Situation und wir hängen insofern immer noch an der Bundesrepublik Deutschland dran. Ist ja auch nichts Böses, nicht wahr? Ist so. Aber wir werden da mit hineingezogen in einen Sog. Aber vieles von dem, was Sie also zu Recht anführen, ist natürlich hausgemacht. Und da fehlt der politische Konsens innerhalb dieser Ampelkoalition. Ja? Das ist ja auch nicht so.
Jetzt muss ich da aber doch einiges widersprechen.
Ich möchte kurz einhaken. Matterbauer hat ja gesagt, er möchte alles gegenfinanziert haben. Ja. Und jetzt sagen viele, dass das der bessere Weg ist, weil eben auch dieser Schuldenberg dadurch entstanden ist, dass die Vorgängerregierung vieles gemacht hat, das eben nicht gegenfinanziert
war. Ja, nicht nur die Vorgängerregierung. Sie haben ja durch einiges gesagt, von denen manches richtig ist und manches ist so ein bisschen alles in einen Topf werfen.
Ja, okay.
Aber ich würde nicht nachkommen, fachlich zu korrigieren.
Ja, Sie müssen mich nicht, ja, Sie aber, müssen verständlich bleiben.
Ja, verständlich. Aber eines
und zwar für den Zuseher, nicht für mich.
Vielleicht auch für Sie. Eines muss ich Sie korrigieren, es waren keine roten Finanzminister, weil der letzte rote Finanzminister war in der Regierung Klima, das war im Jahr 1999. Ja. Seither waren alle schwarz.
Ja,
damit fangen wir mal an.
Das will ich ja gar nicht in Frage stellen.
Ja, haben Sie in Frage.
Da sind wir uns
haben
ja
Sie,
einig.
Haben Sie in Frage
Nein,
gestellt.
Ich
Sie haben von roten und schwarzen Finanzministern geredet. Es gab nur Schwarze. Und ein Schwarzer davon war der Herr Blümel in einer Regierung mit Ihrer Partei und der andere war der Herr Brunner oder wer immer. Beide sind Ihre ehemaligen Parteien.
Ja,
Sie wechseln ja die Parteien
gern. Ja, das macht nichts.
Der zweite war der Herr Brunner und so weiter. Die haben natürlich in besseren Zeiten, vor allem der Blümel, ja, der Brunner dann in schlechteren Zeiten, das Füllhorn aufgemacht und auf die Gegenfinanzierung nicht geschaut. So, deswegen sind wir in der Situation, in der wir sind, plus die Weltkrisen, die hinterher gekommen sind, die würde ich auch nicht dem Herrn Brunner und den Herrn Blümel umhängen. Da muss man auch fair sein. Ja? Das haben sie nicht gewusst. Ja? So. Aber deswegen sind wir in dieser jetzigen Situation. Und in der jetzigen Situation macht diese Regierung, dieses Budget, das gemessen an den Prognosen, die wir heute zur Verfügung haben. Ja? Ich sage ja nicht, dass die Prognosen eintreten müssen. Ja? Es gibt drei...
Das ist ein guter Einwand.
Das ist doch der Punkt. Ja, schauen Sie, wenn Sie Ihr Budget erstellen müssen, würden Sie sich auch orientieren, Sie müssten sich sogar, weil das ist sozusagen bei uns Gesetz, glaube ich sogar, an den Prognosen der Wirtschaftsforschungsinstitute...
An die muss man sich halten. Also die sind ein Orientierungspunkt.
Ein Orientierungspunkt, einen anderen hat man heute auch. Einen anderen hat man heute.
Aber die sind natürlich ganz parteipolitisch neutral, ich einwerfen.
Wurscht, jetzt muss man nicht jedes Detail. Ja. So, der andere Punkt ist, die haben tatsächlich in diesem Frühjahr drei Prognosen erstellt, nämlich eine Worst-Case-Szenario, eine relativ Best-Case-Szenario, Best kann man es eh nicht nennen, aber eher optimistisch, und ein aus ihrer Sicht realistisches in der Mitte. So, und dann es bleibt dir nichts anderes über als Finanzminister, dich an dem zu orientieren. Wenn Sie Ihr Budget erstellen würden oder der Herr Schiefer aus Ihrer Partei oder Ihrer Ex-Partei, dann müsste er das auch tun. Das ist ja, so ist die Welt. Wenn sich die Welt besser entwickelt, dann hat man einen Überschuss verglichen mit dem, was man erwartet hat. Das hat man übrigens in diesem Jahr gehabt. Ja? Oder wenn sie sich schlechter entwickelt, hat man das Problem, dass man
das noch Defizit mehr
sind. Oder dass man erkennt es ja dann irgendwann mal schon im Oktober, im November, im Dezember, dass man dann noch irgendwas unternimmt, damit es nicht passiert. So ist es in einer wirklichen Welt seriöser Menschen. Da braucht man nicht populistisch immer drauf an. So ist es, da gibt es keinen Ausweg. Die zweite Geschichte ist, Sie reden von Leuten, denen man irgendwas wegnimmt. Und den Pensionisten will man jetzt auch noch irgendwas wegnehmen. Das Problem ist doch, dass die Pensionisten gerade die Mittleren verlieren. Das Problem ist doch, dass die Inflation bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, selbst mit mittleren Einkommen, sogar gehobenen Mittelstand, schon wahnsinnig viel wegfrisst. Ja? Denen würde mit einer Erbschaftssteuer oder Vermögenssteuern, die wirklich nur Millionäre an Vermögen, trifft. Und vielleicht gar nicht die mit einer Million, sondern mit zwei oder drei, bis hin zu denen, die halt 76 Milliarden Euro erben. Ja? Wenn man da auch nur ein bisschen was, etwas, was die gar nicht spüren, wegnehmen würde, dann hätte man zum Beispiel Konsolidierungsbedarf weniger um 2 oder 3, je nachdem, oder auch nur um 1 Milliarde. Auch das macht einen Unterschied. Und wenn wir schon dabei sind bei Strukturreformen, da wäre ich ja dafür. Ja? Leider wurde das Geld jetzt leider schon vorher verblasen. Ja? Aber aus der Perspektive von früher, wenn wir bei Strukturreformen sind, würde ich sagen, ja, machen wir solche Vermögensteuern und um das Geld, was damit eingenommen wird, entlasten wir die Arbeitnehmer, entlasten wir die Pensionisten und so weiter und so fort. Das heißt, senken wir die Steuern auf Erwerbseinkommen. Das hätte lauter positive Auswirkungen, zum Beispiel, dass die Arbeit billiger wird, dass die Unternehmen mehr einstellen könnten, auch dass die Nachfrage, die Konsumnachfrage eine größere wäre. Und weil Sie sagen, marxist-miesig, das, was ich jetzt gesagt habe, das hat Österreich immer schon seit Jahren die OECD, der Internationale Währungsfonds, vorgeschlagen, haben gesagt, in Österreich gibt es ein Unverhältnis zwischen vermögensbezogenen Steuern und der Besteuerung von Arbeit. Wir besteuern Absolut. Arbeit zu sehr und Vermögen zu wenig. Das sagt die OECD, das sagt der Internationale Währungsfonds. Ja. Das sind keine Marxisten. Ja.
Ich ÖVP in einer Koalition nicht durchzusetzen, ist auch von Anfang an
klar. Ja, natürlich ist das von Anfang an klar. Ja, deswegen heißt es aber nicht, dass man es nicht jedes Mal, wenn man darüber diskutiert, unterstreichen muss. Damit es mal mehr Zustimmung in der Bevölkerung bekommt und damit die Bevölkerung auch sieht, dass das richtig ist und vielleicht das nächste Mal anders wählt. Diejenigen, die das vorschlagen, wählt und nicht diejenigen, die es verhindern, zu denen leider auch die FPÖ gehört.
Darf ich? Die würden gar nichts verhindern. Die sagen nur, was Sache ist, dass natürlich sich die Konjunkturdaten eben in den letzten Monaten aus vielerlei Gründen wirklich verschlechtert haben und dass man aufgrund der besseren Konjunkturdaten dieses Budget erstellt hat und dass man gefangen ist in diesen 3% Neuverschuldungsrahmen und in dem 60% Gesamtverschuldungsrahmen des Bruttosozialproduktes des jeweiligen. Das ist eine Zwangsjacke. Man kann fragen, ob das die EU damals zu Recht so gemacht hat oder zu Unrecht. Im Wesentlichen zwingt sie uns dazu, irgendwie das einzuhalten.
Aber das kritisiert doch nicht die FPÖ, dass man das 3% nicht einhalten soll. Das hat die FPÖ nirgendwo gesagt.
Aber ich sage entschuldigen Sie.
Sie haben gesagt, die FPÖ sagt es.
Um es verständlich zu machen, dass die EU natürlich hier ein Korsett vorgegeben hat, an das sich viele in der EU nicht gehalten haben. Und sie kriegen dann zwar irgendein Verfahren aufgesetzt, aber der Erste, der sich nicht daran gehalten hat, war damals, wenn ich mich recht erinnere, der Schröder, der also weit dagegen verstoßen hat, gegen diese Neuverschuldungslimitierung und Gesamtverschuldungslimitierung. In Wirklichkeit haben sie alle dagegen verstoßen. Alle, ja, von der Bundesrepublik angefangen, Frankreich, der Süden, Spanien, alle verstoßen dagegen, sie sind alle überschuldet. Es gibt keine Spielräume, um wirklich zu investieren, um wirklich zu entlasten. Und dazu kommt noch diese äußere Krise. Und ich sage Ihnen, der mittelständische Wirtschaftstreibende ist das Krisentop Opfer Nummer eins. Wenn man den jetzt, wenn man das Limit zu niedrig ansetzt, ja, auch noch aufbürdet, die Vermögenssteuer, oder bei Leuten, die Grundstücke haben, überkommen von...
Ja, aber das ist nicht der Plan von irgendwem.
Wie wollen Sie Vermögen wirklich einordnen und richtig schätzen? Das schon allein ist das Problem. Das gibt viel Spielraum für Fehleinschätzungen und für zusätzliche Nicht-Gewinne und Spielraum, sondern eher Verarmung. Ja? Und dazu kommt, was es die Pensionisten betrifft, wo hat die Regierung jetzt versucht einzusparen? Ja? Ich sage also bewusst diese Ampelkoalition und ich sage nicht die Verliererkoalition, obwohl sie es ist, aber das sage ich nicht. Aber wo hat sie getroffen? Wen hat sie am meisten getroffen? Sie hat natürlich am meisten die Pensionisten getroffen, die x-fach noch einzahlen müssen. Die, fragen Sie einmal einen Pensionisten, pensionierten Beamten, einen Richter. Ja, ist kein reicher Mann, der jetzt in Pension ist. Ja, der muss zweimal, der ist gedeckelt, 50% von seinem Einkommen und mehr wird ihm jetzt genommen, weil er quasi, ja, weil er eine Art, eine Deckelung, eine Doppelpension hat. Wie glauben Sie, kommt der zu Rande?
Wieso hat er Doppelpension?
Weil er alles 50% von seinem Einkommen noch zahlen muss. Dann sind Steuerbelastungen. Er hat eine Pension und er ist unter diesem jetzt schon riesigen Steuerdruck. Und jeder, der in Pension ist und ein mittleres Einkommen gehabt hat, kann Ihnen das erzählen.
Verstehen ein bisschen was anderes als ein mittleres Einkommen.
Ein mittleres Einkommen ist
ein Pensionist mit 6.000 brutto ist für mich kein mittlerer Pensionist.
Damit fängt aber vielleicht schon ein Problem an.
Dass Sie sozusagen ein vollkommen falsches Verständnis von der Wirklichkeit haben. Sie kennen nur Leute,
sagen Sie mir, ich kenne andere Leute auch und ich sage Ihnen, wen ich kenne. Ich kenne eine entzückende Frau, ja, die im Gemeindebau wohnt, die beobachtet, was sich dort abspielt.
Und warum verteidigen Sie nur die Superreichen?
Ich verteidige nicht nur die Superreichen, unterstellen Sie mir das nicht. Ich spreche jetzt von einem praktischen Beispiel. Das sind Leute, die vor Jahren, Jahrzehnten, wie Jugoslawien noch unter Tito die Grenzen geöffnet hat und wie viele von denen in unseren Arbeitsmarkt eingewandert sind und hier sich mühsam hochgearbeitet haben, die verheiratet waren, die jeden Groschen damals noch und Schilling sich mühsam abgespart haben, ihre Kinder aufgezogen haben, zu guten Schulen geschickt haben und so weiter. Und die sich natürlich auch in ihrem Ursprungsland ein bisschen ein kleines Vermögen in Form eines Hauses geschaffen haben. So. Wenn die verheiratet waren und sich nicht haben scheiden lassen, verdient diese Frau wenig, ja? Wohnt im Gemeindebau, sieht, was also unserer Völkerwanderungsgruppe hineingeschoben wird, ununterbrochen, kommt nicht in den Genuss von irgendwelchen Unterstützungen. Die wird bestraft, weil mit ihrem Teil der Pension muss sie den ganzen Haushalt bestreiten, einen benachteiligten, retardierten Enkel, den sie auch noch erhält, wo sich der Vater nicht drum kümmern kann. Die Retardierten werden auch bestraft heute, weil sie nicht mehr inkludiert werden dürfen, so wie bisher. Also der kriegt auch keinen sozial gestützten Arbeitsplatz mehr, kommt auch noch dazu, von wegen soziales Budget. Ja? So, und die fällt an sich unter die Mindestpension. Weil sie das Pech hat, dass sie sich nicht hat scheiden lassen, ist sie gemeinsam versteuert mit ihrem Mann, der irgendwo lebt, nicht irgendwo, also im ehemaligen Jugoslawien, und dort also die Früchte vor allem ihrer Arbeit erntet. Und die kommt in eine Bredouille, für die geht die ganze Teilpension auf, fürs Essen, für die lebensnotwendigen Sachen, für die Unterstützung ihres Enkels, ihrer schwerkranken krebserkrankten Tochter, die sich Monate auf eine nötigste Operation Krebs betreffend Brust warten muss, weil so ist ja unser öffentliches Gesundheitswesen beisammen, ja, dass man diese Wartezeiten hat, die versteht die Welt nicht mehr und so geht es vielen und nicht nur Gastarbeitern, sondern auch sogenannten autochthonen Österreichern. Und denen wird von diesem Budget nicht geholfen.
Ja, aber das ist ja der Punkt.
Herrn Marterbauer nicht geholfen.
Endlich sind wir mal einer Meinung. Ja, natürlich ein Großteil der Leute, viele Leute, denen es so geht wie die Frau, die Sie geschildert haben, aber auch viele andere, mit denen ich rede, wenn ich im Zug fahre, wenn ich in der Straßenbahn fahre, wo man halt länger mit neben Leuten sitzt, sodass man ins Gespräch kommt, in der Straßenbahn
nicht immer.
Viele sagen, das kann doch kein Zustand sein, dass die ganz normalen, einfachen Leute das alles tragen und die Superreichen haben ein Freispiel. Ja? Aber das ist doch der Punkt, den ich gemacht habe. Ja? Verringern wir die Abgabenlast für diese Leute, die Sie geschildert haben, und nehmen wir das Geld, wir kennen es natürlich, wir brauchen eine Gegenfinanzierung, ja? Dass man Dinge macht ohne Gegenfinanzierung, waren die Fehler der vorhergehenden Regierungen. Und machen wir eine Gegenfinanzierung über eine meinetwegen maßvolle, braucht ja kein großes sein, ja? Vermögens- und Erbschaftssteuer oder es ist eh nur eins von beiden sinnvoll. Ja? Machen wir es ganz so simpel, so moderat, wie es der Herr Schäuble gemacht hat. Ja? Ja. Die Rechnungen in Österreich sagen, in Deutschland nehmen sie damit 10 Milliarden ein. Ja? Wenn wir das Modell von Deutschland übernehmen, wären wir in Österreich bei ca. 1,1 Milliarden. Ja? Machen wir das, ja? Und dann haben wir keinen Konsolidierungsbedarf, zumindest bei den kleinen Pensionen. Ja, man muss allerdings auch dazu sagen, wir müssen ja realistisch sein. Ja? Wir haben jetzt schon einen Bundeszuschuss zu den Pensionen. Ja. Ich habe es jetzt nicht auswendig im Kopf. Ja. Entschuldigen Sie, falls ich einen Fehler mache. Ich glaube, wir sind so circa bei 20 Milliarden in 5 Jahren bei 30 Milliarden sein. Ja? Also so ist es auch wieder nicht, dass wir das Geld einfach sozusagen, dass wir erstens das Geld auf den Bäumen wächst und zweitens dass wir alles mit Vermögensteuern finanzieren können. Ich bin ja kein Idiot. Ja? Das können wir nicht. Ja? Aber wir können ein paar Dinge zumindest sanfter machen. Und zu der Sanftheit gehört für mich, dass man wenigstens die ganz Kleinen oder die unter 2.000 brutto oder mit 2.200 brutto, dass man die ausnehmen müsste. Und das kann man halt jetzt nicht machen, wenn sich immer alle von der FPÖ bis zur ÖVP auf die Schienen werfen, wenn das irgendjemand vorschlägt.
Ich sehe, bei der Vermögenssteuer werden wir uns heute nicht einig. Schauen wir, ob wir uns bei der kurzen Abschlussfrage einig sind. Hält dieses Budget?
Nein, ich glaube nicht. Und zwar aus politischen Gründen, aus konjunkturpolitischen Gründen einmal Nummer eins, ja, und aus politischen Gründen Nummer zwei. Weil dieses Budget kann nur halten über 2 Jahre, wenn die Koalition, diese Ampelkoalition, ihrer Koalition, sagen viele zu Recht, sich hält an der Macht und an der Ohnmacht sich hält, um es so auszudrücken. Aber ich glaube, da sind schon so viele Haarrisse, ist eine Untertreibung, aber auch Grabenkämpfe da, dass ich also nicht sehe, dass das so lang überhaupt möglich ist, es sei denn, die Verzweiflung ist so groß und die Angst vor Neuwahlen, dass man sich aneinander klammert.
Mhm. Herr Miesig, ja. Ihre Einschätzung?
Ich glaube, das hält aus mehreren Gründen. Erstens, wir können total froh sein, dass man einen seriösen, der sich auch aus den Innerregierungspopulismen raushält, Finanzminister wie den Markus Marterbauer haben. Die Rede gestern war ja auch eine Wohltat an Ernsthaftigkeit in diesem ganzen auch Tohuwabohu und Geschrei, das unsere Politik so auszeichnet. Ja. Da kann man froh sein, dass er auch eine tolle Staatssekretärin von der ÖVP an der Seite hat, weil es auch wichtig ist, dass die an einem Strang ziehen und nicht sozusagen den Konflikt im Haus auch noch haben. Ja, das sind alles tolle Sachen, wo auch die Regierung weiß, da haben wir eigentlich ein Glück, dass wir die haben. Ja, deswegen wird das halten. Das Zweite ist, ich glaube eigentlich auch, dass die mehr oder weniger natürlich, dass die Budgetprognosen halten werden. Aber natürlich hängt das im Wesentlichen davon ab, was Herr Trump und Netanyahu machen, wie die Iraner reagieren. Also da haben wir wenig Einfluss. Aber gehen wir mal davon aus, dass die mittlere Prognose der Wirtschaftsforschungsinstitute hält.
Mhm. Frau Stenzel, Herr Miesig, vielen Dank für den Besuch im Studio. Ich bedanke mich auch bei Ihnen. Das war's von uns. Bleiben Sie aber auf jeden Fall dran, denn es geht gleich spannend weiter.